Ich finde das mega schön. Das macht mir schon seit manchem Jahr in diesem Chor mit diesen Geburtstagskärtchen. Aber wenn man das macht mit diesen Geburtstagskärtchen, kann man auch ein gewisses... Muss ich noch da irgendetwas machen? Ein gewisses Risiko ein. Ist besser, hä? Ein gewisses Risiko ein, nämlich, dass jemand vergessen geht, weil er nicht auf einer Liste erfasst ist. Und das passiert uns immer wieder. Und diese Woche ist es passiert mit der Katrin. Katrin hat diese Woche Geburtstag gehabt. Bon anniversaire. Katrin. Wenn ihr wisst, das ist für uns wirklich, wir haben schon alles Mögliche ausprobiert. Es gibt hier Zettel, wo man kann erfassen, Geburtstag und so weiter und Daten für den Rundbrief und alles Mögliche. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, den Moment zu verwischen. Wann ist der richtige Moment, für bei jemandem die Daten zu erfassen? Wann ist jemand so quasi bei uns im Chor angekommen? Und das ist bei den einen schon nach zweimal im Gottesdienst sein und andere brauchen ein Jahr. Und das ist auch sehr, sehr verschieden. Und darum bin ich auch froh, wenn ihr uns da ein bisschen helft. Gerade die, die jeweils auch gut kennen, wenn Leute neu in den Gottesdienst kommen, bin ich froh, wenn ihr uns da ein bisschen helft. Weil wir freuen uns über jeden, der zu uns in den Gottesdienst kommt. Wirklich. Und wir sind auch bereit, wirklich einfach jeden aufzunehmen. Und da gehört dann das Geburtstagskärtchen dazu. Beim Aufgenommen sein, beim Dasein. Mut. Wir haben jetzt ja schon, also ich habe jetzt die dritte Predigt heute von dieser Predigtreihe. Yeah. Ziel erreichen. Hat angefangen mit der Esther, was darum ist gegangen, festzuhalten, sich zu heben an etwas, was man geschenkt hat, einfach zu heben und sich an dem dann führen zu hangeln. Und dann das letzte Mal der Daniel, was ums Loslassen ist gegangen. Also wenn wir heben, manchmal muss man auch Sachen loslassen. Das haben wir beim Daniel ganz gut gesehen. Und heute kommt jetzt der dritte Teil, der Mut. Wenn wir wollen, Ziele erreichen. Und was ist das Ziel überhaupt? Das ist, dass wir immer mehr werden können wie Jesus. Wenn wir von Ziel reden, das geht diese Woche wieder so gut überlegt, gehört, vollendet werden. Vollendet sein in der Bibel heisst nicht perfekt sein, sondern es heisst, wir sind auf dem Weg zum Fertigwerden. Das ist der griechische Begriff. Wir werden fertig. Und das ist ein Weg. Und das Ziel erreichen heisst, ich werde immer mehr wie Jesus. Das hört nie auf. Bis ich dann schlussendlich mit ihm im Himmel bin. Das heißt Ziel erreichen. Und für das müssen wir Überwinder sein. Die Bibel sagt dem Überwinder sein. In der Heiligung leben, das ist jetzt so der theologische Begriff, heisst, dass man immer wieder überwindet. Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch Widerstände in uns selber inne. Falsche Überzeugungen, Lügen, die wir glauben, es gibt einen Haufen, den wir überwinden müssen, auf dem Weg, zum Jesus immer ähnlicher zu werden. Und da braucht es neben dem Festhalten eben auch das Loslassen und vor allem jetzt heute den Mut. Wenn wir Herausforderungen überwinden wollen, dann geht es in der Predigt jetzt vor allem ums Geistliche überwinden. Weil wir Menschen sind so gebaut, dass wir uns Mühe geben, wenn uns etwas begegnet auf dem Weg, dann ist eigentlich der normale Begriff, ist, dass man den Stier bei den Hörnern packt. Dass man sich überlegt, wie löse ich das Problem? Was mache ich jetzt? Und da haben wir Menschen ja ganz viele Fähigkeiten mit auf den Weg bekommen. Wir haben zwei Hände, wir haben ein Maul, wir haben vor allem auch ein Hirn zum Denken. Und wir finden Lösungen. Das sind aber die ganz menschlichen, das ist die ganz menschliche Ebene. Das ist die ganz menschliche Ebene. Und oft merken wir erst, dass es noch eine andere Ebene gäbe, wenn wir mit diesen Möglichkeiten und diesen Fähigkeiten nicht mehr weiterkommen. Wenn wir anstehen. Und dann dann kommt uns die geistliche Ebene noch in den Sinn. Und was ich mit meiner Predigtreihe möchte bezwecken, ist, dass das uns früher in den Sinn kommt. Dass wir die geistliche Ebene, die wir haben, dass wir die viel früher schon in den Fokus bekommen von unseren Überlegungen. Nämlich ganz am Anfang schon. Ganz am Anfang schon. Wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert sind. Es gibt die unsichtbare, es gibt die unsichtbare Dimension. Und die möchte ich in den Vordergrund rücken. Es gibt in der Bibel viele Menschen, die mutig sind, weil man einfach ohne Mut wie nicht für sich kommt. Und ich habe heute den Jakob rausgepickt, weil er ein Mensch ist, der Brüche im Leben hat. Er ist nicht perfekt. Auch der David ist nicht perfekt, aber so gerade gegen einen Goliath zu kämpfen, das ist ein höherer Anspruch. Der Jakob, der ist uns irgendwo da, noch ein bisschen näher, habe ich das Gefühl. Der Jakob hat nicht so die Goliath-Herausforderungen im Leben. Er hat so Herausforderungen gehabt, wie wir sie auch haben. Ganz normale. Wenn wir nämlich sein Leben anschauen, dann fängt es ganz speziell an. Rebecca, seine Mutter, war schon alt, als sie schwanger wurde. Sie ist lange nicht schwanger geworden. Und als dann der Isaac Gott gebeten hat, dass er sie doch jetzt gleich noch fruchtbar mache, damit sie noch ein Kind könnte bekommen. Er war schon 60. Sie waren schon 20 Jahre geheiratet. Da hat sie gerade Zwillinge bekommen. Und ich meine, hallo, sie war wahrscheinlich hier auch schon gegen die 40 und dann gerade Zwillinge. Und das tut's mal. Kein Ultraschall, kein Tablettchen mit Vitamin, kein Magnesium, nichts. Kein Wehrschreiber, nichts. Ist eine Zwillingsgeburt ein riesen Risiko gewesen. Und sie hat, es hat ein bisschen gestunken, ehrlich gesagt. Das habe ich gar nie so wahrgenommen. Wenn das in der Bibel gelesen habe, bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Da ist sie zu Gott gegangen und hat gestöhnt. Ja, muss jetzt das noch so sein? Muss jetzt das sein? Und dann hat der Herr ihr eine Prophetie gegeben, eine Verheißung. Und hat gesagt, du wirst zwei Kinder bekommen, weil es werden zwei Volksstämme ausgehen von dir. Aber der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Und Rebecca hat sich unglaublich an dieser Verheißung festgehalten. Und als dann die beiden Herren auf die Welt gekommen sind, ist es so gewesen, dass der Jakob ein bisschen nach dem Esau gekommen ist, aber sich am Esau seinen Fersen gehalten hat. Das heisst nämlich Jakob, der Fersenhalter. Der hat sich am Esau seinen Fersen gehalten und die beiden sind sehr unterschiedlich gewesen. Jetzt könnte man aber meinen, wenn man das so liest in der Bibel, der Esau ist einer der Draufgänger. Der ist der Jäger. Der ist der, der raus ist gegangen. Das ist der, der wild war. Der Draufgänger. Und der Jakob ist einer der, der mit Mami ist geblieben, daheim. Rund um das Zelt herum war. Und es ist dann so gekommen, dass Rebecca ganz klar den Jakob hat bevorzugt. Ihr liebes Mami-Kind war das. Und das Papi-Kind war der Esau. Es steht so cool in der Bibel, der Isaac hätte eben so gern Wildfleisch gehabt. Und der Esau hat ihm das gebracht. Und darum war er das Papi-Kind und der Jakob das Mami-Kind. Und so sind die beiden aufgewachsen. Der Esau, ein bisschen unbeherrscht, hat dann, als er so hungrig ist, zurückgekommen vom Jagen, am Jakob sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und das ist ein ganz grosser Bruch. Weil das Erstgeburtsrecht, das ist nicht einfach nichts in der Bibel. Weil der Erstgeborene, der erbt alles und auch den Segen. Also nicht nur das Materielle, sondern auch den Segen. Und auf dem Isaac liegt ein grosser Segen, dem Vater von diesen Zweinen, schon vom Abraham her. Und der Segen verkauft der Esau einfach für ein Linsengericht. Da sieht man schon ein bisschen, was der Jakob für einen ist. Sehr unterstützt von seiner Mutter. Sehr unterstützt von seiner Mutter. Es wächst nicht alles auf dem Mist vom Jakob, den er anstellt am Mist. Vieles wächst auch auf dem Mist von der Mutter. Aber er macht es. Er macht, er wagt. Er wagt seinem starken, eindrücklichen Bruder überhaupt den Handel nur vorzuschlagen. Und das dann auch durchzuziehen. Auch durchzuziehen. Ehrlich gesagt, so ein Zornausbruch von Esau hat mich sicher eingeschüchtert. Es steht, er hatte Haare von Kopf bis Fuß. Er war sicher muskulös. Er war ein richtiger Mann, oder? Und der Jakob hatte kein Haar. Er war ein Feiner, ein Bübli, offensichtlich. Und so ein Zornausbruch hat mich sicher eingeschüchtert. Das macht dem Jakob nichts aus. Der fährt weiter seinen Kurs. Und er schleicht sich dann wieder mit der grossartigen Hilfe seiner Mutter wirklich auch das Sagen. Ich sehe noch etwas anderes da. Der Jakob ist auch listig. Er kommt das mit über von seiner Mutter. Das liegt nämlich bei denen in der Familie. Auch der Laban, der Bruder von der Mutter, Rebekka, auch der Laban ist listig. Also da kommt etwas in die Familie rein, von der Seite, wo es nicht so genau nimmt mit der Wahrheit. Nicht so genau nimmt mit den Regeln. Und das nimmt der Jakob mit. Er muss flüchten. Er flüchtet, sogar Isaac schickt ihn dann halt weg. Er hat einen Traum und dort bestätigt Gott dann ihm auch die Prophetie auf den Traum mit dieser Himmelsleiter. Er will da gar nicht so gross drauf eingehen, es ist eine Riesengeschichte. Dann kommt er zum Laban, er geht zum Laban, er wird dort auch hingeschickt, er soll sich dort eine Frau suchen. Und der Laban, der beschießt ihn dann eben auch, oder? Der gibt ihm dann zuerst seine ältere, aber viel wüstere Tochter zur Frau, obwohl er lieber Rahel hätte und schon 7 Jahre für sie gearbeitet hat, schießt ihn dann eben der Laban auch. Er muss dann nochmal arbeiten, bis er dann Rahel gleich auch noch überkommt. Der Jakob rächt sich ein Stück weit wieder am Laban und macht so mit ihm einen Deal, dass er immer die geschenkten Tiere überkommt, aber weil er der Oberhirt ist, kann er das schön ein bisschen steuern, oder? Welche Schafe mit welchen paaren und schaut dann schon, dass immer ein Schwarzes mit einem Weißen und dass es da viel, viel mehr Geschenkte gibt, wie reinfarbige. So geht das weiter in dieser Familie. So geht das weiter, es zieht sich durch. Irgendwann ist der Jakob einfach viel reicher, wie sein Onkel, der Laban. Und dann muss er wieder flüchten. Weil, es kommt nicht so gut an. Der Laban, der reist ihm da hinten an. Der Jakob wirklich bei Nacht- und Nebelaktion packt er alles zusammen und ab. Laban hinten an, Jakob schiss. Aber Gott begegnet dann dem Laban und sagt ihm, pass auf, was du machst. Weil der Jakob steht unter meinem Schutz. Der Laban mäßigt sich dann, weil ja, er hat ja auch ein bisschen Dreck am Stecken. Und sie finden dann miteinander einen Deal. Stellt dann auch einen Altar aufbauen und sagen, du, das ist die Grenze zwischen uns. Ich komme nicht zu deinem Gebiet, du kommst nicht in mein Gebiet. So können wir leben miteinander. Dann, gerade kurz darauf aber begegnet dem Jakob dann ein Engel. Mehrere Engel. Und es wird dem Jakob sehr klar, dass er sich wird irgendwie müssen wieder mit seinen Brüdern auseinandersetzen. Da ist noch eine Rechnung offen. Und es ist dann auch so, wo der Esau hört, dass der Jakob wieder zurückkommt auf Kanaan, macht er sich auf, und zwar mit 400 Knechten. Das ist eine kleine Armee. Der Jakob hat viel weniger Leute gehabt. Und der Jakob ist sehr, sehr, sehr beunruhigt. Zu Recht. Weil er hat am Esau etwas gestohlen. Und bevor er dann am Esau begegnet, Jakob, dem geht es nicht gut, hat er einen Kampf. Und zwar an einem Fluss, den er wartet auf den Esau. Er entscheidet sich, dass er da wartet, dass er ihm nicht mehr weiter entgegengeht. Der Fluss heisst Jabok. Und dort kämpft er in einer Nacht mit Gott selber. Das weiß er am Anfang nicht. Und es wird ihm in dem Kampf, das muss richtig ein körperlicher Kampf sein, nicht was wir so darunter verstehen, in so einem Gebetskampf, ein Ringen. sondern es verengt ihm die Hüfte. Also er bleibt behindert nach dem Kampf. Er hat ein sichtbares, spürbares, weil es tut sicher weh, wenn er lang läuft, wenn er sitzt, wenn er reitet. Ein sichtbares, spürbares Zeichen trägt er davon, von dem Kampf. Und dann kommt der berühmteste Vers von der Jakobsgeschichte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist Jakob. Der kämpft mit Gott, der liegt am Boden mit verengter Hüfte oder wie auch immer. Und er sagt, und ich lade dich nicht los, bis du mich segnest. Weil dann taget sie, mit wem er da eigentlich ringt. Und obwohl er weiss, mit wem er ringt, lädt er ihn nicht los und will zuerst das sagen. Kommt dann in dieser Nacht auch ein neuer Namen über, Israel. Und ihr wisst nachher, von dann an heisst nachher das Volk auch Israeliten. Kommt dort ein neuer Name über, Volk Gottes. Er versöhnt sich mit dem Esau. Das ist ganz ein grosser Moment in dieser Geschichte, wo die zwei Brüder sich versöhnen. Und das ist nicht wie mit dem Laban eine Versöhnung, so im Sinn von einem Deal, sondern es ist eine echte Versöhnung. Sie sind nachher wirklich wieder Brüder und sie begraben dann auch miteinander den Isaac. Das ist wie so ein ganz prägender Moment, wo der Isaac stirbt und sie miteinander ihn begraben, in Frieden. Aber Jakob, ihr seht, das ist so ein bewegtes Leben. Er lebt nachher noch in Sichem, dann zügelt er noch über auf Bethel und am Schluss stirbt er ja wo? In Ägypten. Er zieht am Schluss noch nach Ägypten. Also es ist ein Mann, der ein wahnsinnig bewegtes Leben hat. Wer von uns hat so ein bewegtes Leben? In welchem Leben passiert so viel? Es sind nicht so viele Menschen, die so ein bewegtes Leben haben wie der Jakob. Und gleich sind es Herausforderungen, die wir auch kennen. Streit in der Familie, so schwierige Situationen mit den Eltern, Geschäft. Ist man manchmal herausgefordert? Versöhnung? Streit? Neue Umgebung? Das sind Sachen, die auch uns herausfordern. Beim Jakob sieht man etwas ganz gut. Der Jakob hat eine grosse Stärke. Und das ist wirklich sein Mut. Er packt Situationen an. Er geht. Er liegt nicht irgendwo am Boden, wie zum Beispiel der Elia und heult und brüllt und ich weiss nicht weiter und Ende und jetzt sterbe ich halt da und Schluss. Nein, er packt sie an. Er geht daran her. Er wird nicht depressiv. Sondern er steht auf und macht etwas. Das Problem ist, dass die grosse Stärke vom Anpacken, vom mutigen Schritt wagen, sei das in ein neues Land, sei das in eine neue Situation, dass das eben auch seine grosse Schwäche ist. Manchmal überschätzt er sich dann auch selber. Manchmal ist er einfach nicht nur mutig, sondern frech. Und es kippt bis zum Betrug. Und das ist etwas, was auch in unserem Leben stimmt. Sagt ihm gerne so, grosse Berge werfen den grossen Schatten. Das seht ihr gut auf dem Bild da. Der grosse Berg da oben hat auch einen grossen Schatten. Das ist jetzt eine Spiegelung in dem Meer. Der kleine Berg da hat nur einen kleinen Schatten. Es ist total logisch. Und die grossen Stärken in unserem Leben sind oft auch unsere grossen Schwächen, wenn sie kippen. Wenn wir es ein bisschen überstrapazieren. Dort, wo wir viel Mut haben, der viel Mut hat, ist vielleicht plötzlich dann leichtsinnig. Oder überschätzt sich. Und das sehen wir beim Jakob ganz, ganz gut. Viel Mut, ein grosser Berg, aber auch ein bisschen viel Selbstüberschätzung und Frechheit. Und es wird ihm auch immer wieder zum Verhängnis. Und gleich geht es um den Mut. Und ich glaube, das ist in unserem Leben etwas ganz Wichtiges. Was ist eure Stärke? Was ist eure grösste Stärke? Was ist eure grösste Stärke? Überlegt euch das mal. Was würdet ihr spontan sagen? Muss man viel machen in Vorstellungsgesprächen? Und was könnte dann der Schatten sein? Jemand, der gern hilft, der die grösste Stärke ist, dass er gern hilft und für andere da ist. Was ist der Schatten? Der vergisst sich selber. Und manchmal gibt es einen Klapp. Und er ist plötzlich todwütig auf alle anderen, die ihn da ausnützen, was auch immer. Oder es gibt eine Erschöpfung. Oder was könnte so eine grosse Stärke sein? Das Vorausdenken vielleicht. Vielleicht denkt jemand, ja, ich kann gut planen. Gut planen, das ist meine Stärke. Und gut planen macht manchmal, dass man gar nicht mehr flexibel sein kann. Überfordert ist von neuen Situationen. Das ist gemeint mit dem. Ich darf vielleicht selber noch ein bisschen weiterdenken. Was ist der Schatten von eurer grössten Stärke? Aber es geht nicht darum, dass die grösste Stärke jetzt kleiner wird, damit der Schatten kleiner wird. Nein, es geht darum, dass man sich bewusst wird. Meine grosse Stärke ist Mut. Das ist mein Berg. Ups. Das ist mein Berg. Und ich will nicht weniger mutig sein. Aber wenn mir bewusst ist, was der Schatten ist vom Mut, beim Jakob ist die Selbstüberschätzung, dann kann er an dem arbeiten. Dann kann er gehen und sagen, okay, das ist der Punkt, wo ich darauf aufpassen muss, wenn ich eine Entscheidung treffe. Dass ich mich vom Mut nicht wegtragen lasse, sondern dass ich noch überlege und vielleicht auch jemanden frage. Wir können durchaus am Schatten arbeiten. Wenn es uns bewusst ist. Wenn es uns klar wird. Das ist das eine, was wir beim Jakob ganz gut sehen. Das andere ist der feste Halt, den er hat. So, das Lieblingskind Mami, Lieblingskind Papi ist sicher ein schwieriger Start ins Leben. Das ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist er aber ein Lieblingskind gewesen. Also, seine Mami hat ihn über alles lieb gehabt. Und so das Angenommensein hat dem Jakob einen guten Boden gegeben. Und das andere ist, der Isaac, der so ein gottesfürchtiger, ruhiger Mann war, hat ihm vorgelebt, was es heisst, mit Gott zu leben. Er hat die Geschichte vom Volk gekannt. Vom Abraham, von seinen Vorvätern. Er hat das gewusst. Das war etwas ganz Alltägliches in dieser Familie. Man hat keine falschen Götter gehabt. Es gibt nämlich noch die Geschichte vom Esau. Der Esau ist eben, hat nicht so gerne auf seine Eltern gehört und er hat sich mit kanitischen Frauen vermählt. Er hat zwei Kanaaniterinnen geheiratet. Das hat seinen Eltern überhaupt nicht gepasst. Weil Gott hat von Anfang an gesagt, vermischt euch nicht mit diesen heidnischen Völkern. Das hat den Esau überhaupt nicht interessiert. Er hat einfach die genommen, die er schön gefunden hat. Zack. Das hat der Jakob nicht gemacht. Dadurch war der Jakob sehr gehorsam. Auch beim Laban. Der Laban hat kein Problem mit Götzendienst, obwohl er aus der Familie von Abraham kommt. Er hat Gott gekannt. Das ist nicht die Frage. Aber er hat seine Hausgötze gehabt. Einfach nur dazu, oder? So quasi nützt so Schatz nicht, so nach dem Stil. Man kann nie genug Götter haben, einer hilft dann schon. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott hat ganz klar gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ich will ich und ich allein bin dein Gott. Das will ich so. Das ist der Bund. Und da hat sich der Jakob gehalten, auch in dem Umfeld vom Laban inne. Also er hat da einen unglaublichen Boden gehabt. Einen unglaublichen Boden, der ihm Sicherheit hat gegeben. Das war sein fester Halt gewesen. Und von dort an hat er auch von Anfang an, auch die Prophetie, die Rebekka so strapaziert hat, oder? Dass er mal wird über den Esau herrschen. Auch das, an dem hat er sich gehalten. Das war sein Antrieb gewesen. Die ganze Jakobsgeschichte durch, bis zum Schluss. Wieso würde er sonst den Vater betrügen, um den Erstgeburt zu sagen? Nur weil er will, dass die Prophetie auch Wirklichkeit wird. Der Fehler ist nur, dass er selber so aktiv wird. Aber da sehen wir, wie die unsichtbare Welt so ein ganz natürlicher Teil ist im Jakobs im Leben. Und der Mut auch erst hat möglich gemacht. So wie es in Psalm 1 auch steht, Der, der auf den Herr vertraut, ist wie ein Baum, der fest verwurzelt am Bach steht. Mut. Mut bedeutet nicht, dass man Sachen macht, sondern Mut wird erst Mut, wenn man etwas überwinden muss. Meistens Angst. Oder auch Zweifel. Zweifel kann auch ganz gut etwas sein, was uns hindert, einen Schritt zu machen im Leben. Auch Verletztheit kann uns ganz gut hindern, einen nächsten Schritt zu machen im Leben. Mir ist nicht mehr in den Sinn gekommen, es gibt vielleicht noch mehr. Aber ich glaube, Angst, das finde ich das auf dem Bild so gut, das ist eine Brücke, die Fiesch übrigens. Wer von euch würde über diese Brücke laufen? Der Timon. Der Timon ist ja auch der, der Chilischoten verteilt. Ich hoffe, es geht jetzt wieder gut. Die Beispiele habe ich so gut gefunden jetzt heute Morgen, oder? Die Jungs, die haben fast nicht können abschätzen jetzt, wie lange das noch wehtut im Maul mit diesen Chilischoten. Also es ist relativ einfach, mutig zu sein, wenn man gar nicht weiss, was für Konsequenzen das hat. Und das ist so ein bisschen am Jakob sein Mut auch, oft. Hat er schlicht nicht weit genug studiert. Und dann gibt es aber den Mut, der kalkuliert. Die da, die haben ganz sicher, das ist eine Brücke, die in der Schweiz steht, hat man sicher ausgerechnet und auch getestet, ob sie verheben, ob das funktioniert. Das ist kalkulierter Mut. Da haben wir zwar Schiss, wie es runtergeht und so, aber eigentlich können wir im Kopf wissen, dass es hebt, dass es geht. Und das ist genau das, was ich glaube, dass wir Christen an Mut brauchen. Manchmal wissen wir nur im Kopf, dass Gott da ist und hebt. Und das Gefühl sagt uns, Hilfe! Oder wenn man da steht, also ich habe so ein bisschen Höhenangst, nicht so schlimm, aber ich muss da wirklich hergehen und sagen, das hebt, das ist getestet, das funktioniert. Die mal im Waldseilgarten waren, kennen das vielleicht auch ein bisschen, oder? Das geht und dann kann ich das überwinden. Und ich glaube, es ist das Gleiche, was auch der Jakob gebraucht hat. Darum haben wir auch die Geschichte immer wieder, wenn der Jakob dort kämpft, in der Nacht, bevor er am Esau begegnet, und er weiss, der Esau kommt mit 400 Mal. Er weiss das. Aber er hat auf der anderen Seite die Zusage, dass er wird ein Volk begründen und dass er wird auch herrschen über den Esau. Er hat das gehört. Mehrfach. Und jetzt kämpft er in dieser Nacht mit Gott. Das ist doch so ein super Bild für Mut. Wo er dann noch muss wissen vom Herr, wirklich noch mal muss hören, du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Und darum lässt er nicht los. Und ich glaube, diesen Schritt, den vergessen wir oft. Dass wir uns selber dann sagen, stopp. Du kannst mutig sein. Weil du bist so verwurzelt. Ich bin so verwurzelt im Herr. Ich weiss das. Ich habe das schon erlebt. Ich habe die Zusagen für mein Leben. Und es steht in der Bibel. Ich glaub's. Und jetzt vertraue ich drauf. Und darum mache ich diesen Schritt. Nicht, weil meine Gefühle mir das so sagen. Ich glaube, wenn der Jakob auf seine Gefühle gelost hätte, dort am Jabok, dann wäre er umgekehrt. Er hat sich irgendwo ein anderes Plätzchen gesucht. Irgendwo ein anderes. Zum Laban hätte er nicht mehr können. Okay, aber die Welt ist noch gross. Es hätte noch Platz gehabt. Aber er hat gewusst, es ist dran. Ich muss das bereinigen. Ich muss das bereinigen. Und dann hat er es können. Und hat diese Situation können ins Auge schauen, weil er sich gegründet hat. Hä? Festhalten, wie die Esther. Und den eigenen Stolz loslassen, wie der Daniel. Weil sich versöhnen mit jemandem geht immer um Stolz. Immer. Das weiss ich also echt aus eigener Erfahrung. Es geht darum, dass man sagt, auch ich bin nicht perfekt und ich tun das dem anderen zugestehen, dass er es auch nicht muss sein. Und der Jakob hat noch einen Schritt weiter müssen gehen. Er ist wirklich das Problem gewesen. Er allein. Er hat beschissen und betrogen. Der Esau hat. Man kann das schon ein bisschen drehen und sagen, ja, Esau, du hast mir sie ja verkauft und so. Verhebt aber nicht so wirklich, wenn man da ein bisschen länger drüber nachstudiert. Er hat ihn beschissen, er hat ihn betrogen. Und da muss er sich demütigen drunter. Und das heisst Loslassen vom Stolz. Und wenn wir wissen, was wir uns haben, und wenn wir uns überwinden können, loszulassen, dann haben wir den Mut, den nächsten Schritt zu machen. Festen Halt bedeutet, dass ich das glaube. Dass ich beim Herr in Sicherheit bin. Ganz egal, was meine Gefühle sagen. Ganz egal, was die Umstände sagen. Ich bin beim Herr in Sicherheit. Vielleicht nicht immer körperlich. Vielleicht ist auch nicht meine Seele ganz so sicher. Aber was immer in Sicherheit ist, ist der Geist. Weil der Geist ist erlöst. Das ist ein neuer Geist, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und egal, was uns passiert, wir landen, selbst wenn wir sterben, bei ihm im Himmel. Und dort ist ultimative, allumfassende Sicherheit. Beim Herr haben wir auch Bedeutung, und das ist wichtig für uns Menschen, dass wir wissen, wir sind nicht niemand. Wir sind nicht niemand. Und das finde ich so schön, dass in der Bibel das immer auch wieder gesagt wird. Und wir singen es ja auch manchmal im Lied, wir haben es schon lange, eigentlich viel zu lange nicht gesungen. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du, Herr, er ist der, der meine Ehre herstellt. Er ist der, der über meine Würde achtet. Er ist der mich auch zu Ruhm führt. Wir sind da manchmal sehr bescheiden. Also ich bin nicht jemand, der muss Raum haben. Wirklich nicht. Ich bin eigentlich lieber die, die man eher vergisst. Also, ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Das, wirklich nicht. Aber der Herr, der will, dass Menschen uns beachten. Er will das. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, ist nicht so die Frage. Er ist der schaut, dass Anerkennung kommt in unser Leben. Er. Weil machen, wenn wir ehrlich sind, können wir da herzlich wenig. Wenn die Leute nicht wollen, uns Anerkennung geben, dann können wir sie nicht zwingen, und wenn wir noch so gut sind. Aber der Herr, er will, dass wir Anerkennung bekommen, die er uns zudenkt. Also Bedeutung. Und er ist auch der, wo uns die ganze Bibel durch, im Alten wie im Neuen Testament, immer wieder sagt, und du bist geliebt, und du bist angenommen, und ich schätze dich als wertvoll, weil du bist mein Kind. Da habe ich gar nicht eine Bibelstelle dazu geschrieben, weil das kommt immer und immer wieder. Du bist mein Kind, mein geliebtes Kind. Ich habe dich lieb. Und das sind die drei Bereiche, wo wir unser Gefühl nachher dürfen sagen. Ich bin sicher, ich habe Bedeutung und ich bin geliebt. Beim Herr. Egal, was die Welt sagt. Das ist die Dimension vom Unsichtbaren in unserem Leben. Manchmal können wir es nicht glauben. Und oft spüren wir es nicht im Ansatz. Und es ist trotzdem wahr. Und wenn wir diesen festen Halt haben, dann können wir auch mutig vorwärts gehen. Das ist die Grundlage von Mut. Wenn ich mich von ganzem Herz auf den Herr verlasse. Und nicht auf meinen Verstand. Das heisst nicht, dass mein Verstand nichts wert ist. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich tue das, was der Herr sagt, über das stellen, was mein Verstand sagt. Dann wird der Herr mich führen auf dem richtigen Weg. Egal, wie es rundherum aussieht. Und das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube auch, dass die Prophetie am Anfang vom Leben von Jakob sehr entscheidend war für seine Entwicklung zu einem mutigen Mann. Und darum glaube ich, lesen wir im Neuen Testament, im Korintherbrief, wo der Paulus sagt, Prophetie ist die grösste Gabe von allen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander auch dienen und beten füreinander. Und einander auch zusprechen, was wir sehen. Das ist nicht immer so Prophetie, wie bei mir angekommen. Im seltensten Fall. Aber wenn ich weiss, dass der Herr mir zuspricht, du wirst. Zum Beispiel habe ich gewusst, dass der Herr mich ruft in Offiziersdienst. Da habe ich so ein Wort bekommen. Und das Wort treibt mich bis heute durch, wenn es schwierig ist als Offizier. Es ist nicht immer nur so cool als Offizier. Wir stehen manchmal im Schussfeld von ganz verschiedenen Erwartungen, manchmal sogar genau konträre. Und man kann es nicht erfüllen. Und man ist sehr beobachtet. Und es ist nicht immer so cool. Und wenn es schwierig wird, bin ich so 2-3 Mal schon an der Schwelle gewesen, um zu sagen, jetzt rühre ich den Bettel her. Jetzt habe ich genug. Muss ich mir das eigentlich antun? Ich könnte auch anders mein Geld verdienen. Und was hebt mich dann? Was hebt mich? Das ist das, dass ich weiss, dass der Herr mich da hineingesetzt hat, nicht Menschen. Und manchmal muss ich ihn dann auch wieder fragen, ist es wirklich so? Ist es nicht meine Idee gewesen? Ist es deine Idee gewesen? Und wenn der Herr mir das wieder bestätigt, das ist meine Idee gewesen. Ich, Gott der Vater, will das du. Dann kann ich wieder vorwärts gehen. Das ist jetzt etwa 2-3 Mal in meinem Leben so gewesen. Es gibt aber auch Situationen, die viel kleiner sind. Viel weniger bedeutungsvoll. Wo ich nachher wieder Sicherheit habe, ja, der Herr führt mich so. Und dann kann ich es meinen Gefühlen zusprechen und sagen, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das ist wichtig, dass wir das pflegen miteinander. Dass wir miteinander beten. Ich habe meine 2 Freundinnen, die ich einmal im Monat treffe, und wo wir miteinander, füreinander beten. Und wo wir einander so Sachen zusprechen. Und ich wünsche mir, dass das in der Kleingruppe so ist. Dass ihr füreinander betet und einander zusprecht, miteinander hört, was der Herr euch sagt für den anderen. Wir pflegen das eigentlich immer noch viel zu wenig in der Frauenkleingruppe. Ich werde das eigentlich noch viel mehr pflegen. Weil es einfach wichtig ist für unseren Mut, für unser Vorwärtsgehen, für das Überwinder-Sein. Weil sonst hat der Zweifel und Schwierigkeiten recht ein einfaches Spiel mit uns, uns auf den falschen Weg abzudrängen. Und so wünsche ich mir für uns alle, dass wir wirklich auch da noch mehr erkennen, was der Herr mit unserem Leben will. Damit wir die mutigen Schritte machen können, so wie es der Jakob gemacht hat. Wo am Schluss von seinem Leben hat können sagen, es ist gut. Es ist gut. Und wo der Herr wirklich gesegnet hat, er hat sich gestellt zu seinen Verheißungen, es ist ein grosses Volk geworden. Er ist der Vater von diesen 12 Stämmen. Amen.
Mut, aber mit einem festen Boden. Und der feste Boden, den wollen wir wirklich ganz bewusst auch mitnehmen. Jesus ist der Fels, wo wir drauf bauen dürfen. Und bevor wir jetzt auseinandergehen, wollen wir noch beten miteinander und Gott auch bitten um ja, sein Segen und um sein Führen und dass er uns wirklich hilft, auf diesem Boden zu stehen, und so auch vorwärts gehen. Und wir stehen auf dazu. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Boden bist, wo wir uns darauf verlassen können, wo wir darauf bauen können, wo wir vorwärts gehen und mutig sein. Und wir wollen nicht leichtsinnig mutig sein, sondern wir wollen mutig sein, weil du uns vorangehst. Weil du der starke Fels bist. Weil du der rettende Gott bist, der in unserer Mitte ist, der uns liebt und führt. Und so bitte ich dich, dass du unsere Schritte lenkst, dass du uns umgibst mit deinem Frieden, mit deinem Schutz, mit deiner Freude und mit deiner Liebe. Amen. Nehmt nochmal Platz und wir hören noch ein Ausgangsstück von der Musik.